Die IT-Woche. Ein Podcast der Redaktion von Inside IT und Inside Channels.
Willkommen zur neuen Ausgabe von Die IT-Woche. Wir reden wieder einmal über die Dilettanten von MyName.ch, über den Ransomware-Angriff auf Mediamarkt und die 50-Millionen-Forderung und über den Ärger vieler Kantone in Sachen E-Voting. Mein Name ist Reto Vogt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 11. November um 18 Uhr. Die Stiftung Meine Impfungen hat sich ja wieder mal so richtig blamiert, würde ich zumindest so formulieren. Sie hat die Userdaten, die sie verloren geglaubt hat, doch wiedergefunden nun und sie den Usern zurückgegeben, was ja an sich eigentlich lobenswert ist, aber sie hat sie in ungeschützten ZIP-Dateien zurückgeschickt. Tom, wie beurteilst du die Situation?
Ja, genau, die eigentlich frohe Kunde hat sich dann als großen Fail herausgestellt. Sie haben ein ZIP-File verschickt, das unverschlüsselt war in einer unverschlüsselten E-Mail. Und sie haben das ohne Rücksprache mit den ehemaligen Usern und Userinnen gemacht. Zusätzlich von einer Mailadresse, die man vorher nicht kannte. Das heißt, bei vielen ist es auch im Spam gelandet oder wurde vielleicht sogar von der Firewall abgefangen.
Was ist das für ein dilettantischer Umgang mit heiklen Gesundheitsdaten? Es ist unglaublich.
Ja, sogar der Konsumentenschutz hat sich nun eingeschaltet und er spart nicht an kernigen Worten, wie es sei Laien und stümperhaft. Sie fordern nun Sanktionen gegen die Stiftung. Es könne nicht sein, dass sie so einen Scherbenhaufen hinterlassen, ohne zur Rechenschaft gezogen zu werden. Und es kommt noch ein bisschen schlimmer sogar.
Wie, was passiert denn noch?
Das BAG, das Bundesamt für Gesundheit, also vielleicht kann ich zuerst sagen, wie die Konstruktion ist. Das Bundesamt für Gesundheit hat die Stiftung beauftragt, dieses digitale Impfbüchlein zu betreiben. Ich muss dazu sagen, bis im April saß laut Handelsregister auch noch jemand aus dem BAG in der Stiftung drin. Das muss man vielleicht noch erwähnen. Das sind eigentlich die beiden Hauptplayer, dann kam relativ schnell der Datenschützer ins Spiel, weil eben Lücken entdeckt wurden, da können wir vielleicht noch drauf eingehen. Die Stiftung auf jeden Fall behauptet jetzt, das BAG hätte keine Unterstützung geboten und auch der Datenschützer nicht.
Das BAG sagt das Gegenteil.
Genau, das BAG sagt, sie hätten keine finanzielle Unterstützung für eine Stiftung in Liquidation bieten wollen, weil meine Impfungen hat die Liquidation beantragt. Aber sie hätten bereits eine Lösung gehabt, um die Daten datenschutzgerecht zurückzugeben. Und sie hätten dafür Hilfe geboten. Es steht also eigentlich Aussage gegen Aussage momentan.
Ich habe von einem User gehört, der tatsächlich seine Daten auf die korrekte Art und Weise zurückerhalten hat. Also irgendjemand sagt die Unwahrheit oder lügt, wenn man es zugespitzt formuliert.
Ja, das hat mich auch erstaunt, diese Aussage, weil das Problem ja war, dass die Stiftung in Liquidation die Daten nicht mehr herausgeben konnte und das jetzt aufgrund einer anonymen Spende macht, wie sie sagt. Also die hat Geld gekriegt von jemandem, der seinen Namen nicht lesen möchte oder nennen möchte. Aber eben, das machen sie jetzt unverschlüsselt. Es gibt ja diesen Verschlüsselungsstandard mit Gesundheitsdaten, weil die eben besonders schützenswert sind. Das war mir auch neu, dass da offenbar noch Daten rausgerückt werden können. So, das wusste ich nicht.
Ein sehr obskurer Fall insgesamt. Wenn du kurz zurückblickst, was ist denn alles passiert bei der ganzen Chose um die Stiftung Meine Impfungen?
Ja, das ist eine sehr umfangreiche Geschichte. Also eben, ich meine, die Stiftung hat das betrieben für das BAG. Dann hat die Republik, das Magazin, hat im März aufgedeckt, dass es mehrere Lücken gibt. Dann wurde dieses digitale Impfbüchlein abgeschaltet. Es hat 450.000 Impfeinträge darauf, darunter Covid-Impfungen auch, die noch einigermaßen relevant sind für die epidemiologische Beurteilung und Lage. Genau, auf jeden Fall hat dann die Stiftung eine Security-Firma beauftragt, die ihre Plattform zu untersuchen. Die haben 59 Lücken entdeckt. Daraufhin hieß es dann immer, es kommt wieder zurück. Dann wurde irgendwann gesagt, das System ist zu löchrig, das können wir nicht wieder aufschalten. Da hat sich der Datenschützer eingeschaltet, der hat dann eine Untersuchung eingeleitet. In seinem Bericht steht, dass die Betreiberfirma der Plattform nicht schlau gelockt hat. Das heißt, sie konnten gar nicht beurteilen, zum Beispiel auch, ob die Daten noch integer sind. Das schreibt die Stiftung jetzt auch in einem Nebensatz bei der als sie die Daten rausgerückt hat, dass sie nicht garantieren kann, dass die Datenintegrität stimmt. Also ob die Impfeinträge noch korrekt sind.
Also kurz zusammengefasst, eine Farce.
Ja, es ist schon eine der gröberen IT-Katastrophen, die ich in meiner bis jetzt fünfjährigen IT-Journey-Karriere miterlebt habe.
Man könnte wohl behaupten, dass es nicht das letzte Mal ist, dass wir darüber gesprochen haben.
Ich fürchte nicht, ja, weil eben jetzt steht jetzt Aussage gegen Aussage. Ich meine, das Bundesamt für Gesundheit kann sich auch nicht ganz aus der Verantwortung stehlen, aber natürlich werden die das nicht auf sich sitzen lassen. Ich war auch erstaunt, wie deutlich die dann auch geantwortet haben. Der Konsumentenschutz hat sich eingeschaltet, wie gesagt, der Datenschützer ist dran. Ich denke auch, da wird es noch Neuigkeiten geben dazu.
Die Verlierer sind Schweizerinnen und Schweizer, einerseits, weil ihre Gesundheitsdaten ungeschützt im Netz herumliegen, und andererseits, weil doch die eine oder andere Million an Steuergeldern verschwendet worden ist.
Genau, das würde ich auch so sagen. Ja.
Die ersten E-Voting-Pilotversuche fanden vor Jahren statt. Ich erinnere mich, dass ich schon im September 2008 elektronisch abstimmen konnte, hier in Winterthur. Das ist lange her. Was ist seitdem passiert?
Das ist eine gute Frage. Hier kann ich natürlich nicht in die Details gehen. In den letzten gut 15 Jahren hat es einige E-Voting-Versuche in mehreren Kantonen gegeben, verschiedene Versuchsbetriebe. Auf die ganze Geschichte eingehen kann ich natürlich nicht, das würde den Rahmen dieses Podcasts sprengen.
Ich erinnere mich, dass die Post vor 4 bis 5 Jahren ein System entwickelt, das sich aber letzten Endes nicht als sicher herausstellte. Was ist die Story dahinter? Mhm.
Das Postsystem kam ab 2016 zum Einsatz als eines von 3 Systemen. Ein paar Jahre später wurde dann der Quellcode offengelegt und es hat eben Lücken gegeben, die man gefunden hat. Das war 2019, glaube ich. Im selben Jahr hat sich auch das sogenannte Genfer Konsortium aufgelöst. Hier wurde ebenfalls entschieden, das System nicht weiterzuführen. Die Post arbeitet an einer Neuaufgleisung des E-Voting-Systems, hat hier viel gearbeitet am Quellcode und stellt diesen auch nach und nach als Open Source zur Verfügung, damit diese eben von Security-Leuten überprüft werden kann. Gleichzeitig läuft auch beim Bund viel auf Regulierungsebene. E-Voting soll neu aufgegleist werden. Dazu werden 2 Verordnungen revidiert. Das ist die Verordnung über die politischen Rechte und die Verordnung über die elektronische Stimmabgabe.
Jetzt ist kürzlich die Vernehmlassungsphase zu einem neuen E-Voting-Versuch zu Ende gegangen. Ein riesiges Dokument, du hast es dir angeschaut. Katharina, wie ist die Stimmung heute bei den Kantonen? Wie war das Feedback?
Einige Kantone äußerten sich mit einem klaren Nein, darunter zum Beispiel, und ich nenne hier ein paar willkürliche, wie du gesagt hast, das Dokument ist einigermaßen ausführlich, aber zum Beispiel Schweiz und Jura planen nicht, E-Voting demnächst anzubieten, auch nicht versuchsweise. Aus Appenzell Ausserrhoden hieß es, man habe das bislang nicht gemacht und plane es auch künftig nicht. Andere Kantone, die zuvor auch schon E-Voting-Versuche durchgeführt haben, betonen vor allem auch die Vorteile von E-Voting. Ein wichtiges Stichwort sind hier die Auslandsschweizer und Schweizerinnen, denen man die Möglichkeit quasi weggenommen hat, elektronisch abzustimmen. Und so gibt es doch einige Kantone, die künftig wieder E-Voting anbieten wollen. Für die Stimmung aus den Kantonen muss man vielleicht betonen, dass die Kantone zwar für die Durchführung der Abstimmungen und Wahlen zuständig und verantwortlich sind, die ganze Regulierung für E-Voting kommt aber vom Bund und da scheint es ein bisschen Missmut zu geben. Die Kantone kritisieren zum Beispiel, dass die Regulierung sehr streng und ausführlich sei, aufwendig besser gesagt, was zu großem Aufwand in den Kantonen führt. Bei den Kantonen steigen die Kosten und viele wollen eben, dass sich der Bund hier stärker beteiligt. Denn das Risiko liegt bei den Kantonen und die Entscheidung letztendlich, ob denn E-Voting durchgeführt werden kann oder wieder abgebrochen, liegt dann wieder beim Bund.
Also der Bund befiehlt, steckt die Rahmenbedingungen und die Kantone müssen alles bezahlen. Kurz zusammengefasst.
Ganz kurz zusammengefasst, ja. Ob es wirklich ein Alles ist, weiß ich nicht, aber die Rückmeldungen sprechen hier schon von großen Kosten und einem großen Teil der Kosten.
Wissen wir, welche Kantone positiv reagiert haben oder welche wieder E-Voting ermöglichen wollen.
Welche das genau sind, kann ich dir spontan nicht sagen. Und auch jetzt auf das Dokument, auf das ich mich beziehe, das ist eine grundsätzliche Rückmeldung, wie die Kantone zur Revision stehen. Letzte Entscheidungen sind damit noch nicht gefällt, aber die großen Kantone grundsätzlich sind hier eher positiv. Sei es zum Beispiel Bern oder St. Gallen, Zürich, glaube ich, kam auch ein Jahr retour. Auch die Westschweizer Kantone, die ja zuvor schon viele Jahre E-Voting-Versuche durchgeführt haben, haben sich hier eher positiv geäußert.
Kennen wir einen Zeitplan? Wie gesagt, als ich das letzte Mal elektronisch abstimmte, war ich 23 Jahre alt, jetzt bin ich 36. Muss ich 49 werden, um wieder elektronisch abstimmen zu können? Oder wie sieht der Zeitplan aus?
Ich sage mal vermutlich nicht, aber ich weiß es nicht. Das, was ich gefunden habe online beim Bund, nennt für 2021 diese Vernehmlassung. Die wurde im August beendet. Weiter in die Zukunft kann ich tatsächlich nicht schauen.
Wir bleiben gespannt und wie immer alles nachzulesen auf insideit.ch. Diese Woche bietet der Security-Bereich gute und schlechte Nachrichten. Fangen wir doch bei der guten Nachricht an, Philipp. Was ist passiert?
Justizbehörden haben mitgeteilt, dass sie offenbar Mitglieder der Ransomware-Gang Revil verhaftet haben. Es wurde bereits im Oktober bekannt, dass in einer großen Operation in Europa und weltweit Justizbehörden die Websites und Infrastruktur von Revil gehackt haben, also quasi die Behörden waren die guten Hacker in diesem Fall, und diese vom Netz genommen haben, und nun wurden auch Personen verhaftet. Gemäß US-Justizbehörde eine Person in Polen, die nun in Auslieferungshaft offenbar ist, und gemäß Europol auch zwei Personen in Rumänien.
Und es sind auch Gelder sichergestellt worden, ist das richtig?
Das ist richtig. Die USA sagen, sie haben 6 Millionen beschlagnahmt. Man muss sagen, dass auch gesagt wurde, Revil hätte bis jetzt 175.000 Geräte weltweit infiziert und dabei 200 Millionen Lösegeld eingenommen. Also sind 6 Millionen dann ein relativ kleiner Betrag, wenn das wirklich zutrifft. Das
sind nur noch die Brösmale, die sie eingesammelt haben quasi.
Im Moment, ja.
Jetzt klingt es ja sehr gut, dass die Revil-Gruppe dingfest gemacht worden sind oder zumindest ihre führenden Köpfe, aber hat das irgendeinen Einfluss auf die Szene?
Wir kennen es von früheren Fällen, dass Ransomware-Gangs verschwinden oder sogar ihre Auflösung bekannt geben, wenn sie verstärkt ins Visier von Ermittlungsbehörden geraten. Allerdings ist es am meisten so, dass sie kurz darauf später unter einfach einem anderen Namen wieder da sind oder andere Cyberkriminelle ihre Infrastruktur übernehmen. Jetzt im Fall Revil deuten doch die Verhaftungen darauf hin, dass es jetzt ein größerer Schlag ist und diese Gruppe auch zerschlagen wurde durch die Behörden. Allerdings weiß man bei den Verhaftungen natürlich nicht, sind das wirklich führende Köpfe oder sind das Einzeltäter, die in einem Ransomware-as-a-Service-Modell vielleicht einfach diese Revil-Malware benutzt haben, um Erpressungen durchzuführen.
Alles in allem trotzdem eine gute Nachricht für die Ermittler. Was ist denn die schlechte Nachricht von dieser Woche?
Wenn jetzt Revil verschwunden ist, ist dafür schon wieder eine andere neue Ransomware da. Die heißt Hive. Die wurde erstmal im Juni 2021 festgestellt. Das FBI hat dann im August eine detaillierte Warnung dazu veröffentlicht. Die ist auf unserer Website im Artikel abrufbar für Security-Interessierte. Und bis jetzt wurden ungefähr über 50 Angriffe von Hive, eine neue Gang, bekannt. Vor allem Unternehmen in den USA und in Asien. Das waren kleinere, aber zum Teil auch sehr große. Ein Gesundheitsunternehmen in Amerika mit einem Umsatz von ungefähr 3,5 Milliarden Dollar oder ein Transportunternehmen mit 1 Milliarde Umsatz, also wirklich große Fische. Und jetzt ist offenbar Hive auch in Europa aktiv geworden und hat Mediamarkt angegriffen.
Was ist Mediamarkt genau passiert? Welchen Bereich haben Sie angegriffen?
Der Angriff erfolgte in der Nacht von Sonntag auf den Montag, dieses Wochenende. Das ist übrigens meistens so, dass solche Attacken übers Wochenende in Randzeiten stattfinden, wenn auch Security-Abteilungen vermutlich nicht immer dann in Vollzahl besetzt sind. Mediamarkt Saturn, die Gruppe, hat den Angriff bestätigt. Es betreffe alle Ländergesellschaften. Also Mediamarkt ist ja der größte Elektronikhändler Europas und hat in 13 Ländern über 1000 Filialen. Also das ist wirklich eine relativ große Auswirkung. Andererseits ist jetzt zum Beispiel die Kommunikation ist nicht betroffen, die Websites funktionieren. Mediamarkt sagt auch, der Onlinehandel sei nicht betroffen. Was im Moment nicht funktioniert, ist zum Beispiel der Eintausch von Geschenksgutscheinen oder Coupons in den Filialen. Auch bei Bestellungen käme es eventuell zu verlängerten Lieferzeiten. Was Mediamarkt Schweiz auf ihrer Webseite schreibt, es ist nicht möglich, online Geräte zu bestellen und diese dann in den Filialen abzuholen. Auch sei es im Moment, käme es zu Einschränkungen bei Services wie zum Beispiel Installationshilfen vor Ort. Das alles deutet darauf hin, dass das ERP-System von Mediamarkt betroffen ist.
Gibt es eine Forderung seitens der Angreifer gegenüber Mediamarkt jetzt in diesem Fall?
Ja, laut Bleeping Computer, einem Security-Website, ist eine Forderung offenbar aufgetaucht von Hive. Ursprünglich haben die 240 Millionen als Lesegeld gefordert. Man muss sich das mal vorstellen. Nun sei die Forderung auf 50 Millionen gesenkt worden. Auch das ist immer noch ein immens hoher Betrag.
Und können wir einschätzen, ob Mediamarkt auf die Forderung eingehen wird oder nicht? Oder ist das nicht absehbar, was passieren wird?
Das ist nicht absehbar. Mediamarkt sagt, sie haben die Strafverfolgungsbehörden informiert. Mehr dazu geben sie nicht bekannt im Moment. Die Frage, zahlen sie irgendeinen Betrag oder schaffen sie es selber, diese ganzen Systeme neu aufzusetzen und wieder in Betrieb zu nehmen?
Herzlichen Dank für die Auskünfte und ein Hinweis in eigener Sache. Wenn Sie interessiert sind an Security-Themen, dann abonnieren Sie doch unseren Security-Newsletter, der Sie wöchentlich über alle relevanten Security-Themen informiert. Das war die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT und Inside Channels. Danke vielmals fürs Zuhören.